Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Ausgabe machen wir weiter mit den besten Musik- und Konzertfilmen aller Zeiten. Nennen auch das, was wir gleich besprechen, Konzert- und Musikfilm, obwohl es kommerziell, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht wurde oder nie veröffentlicht wurde. Aber man kann das gesamte Konzert im Netz nachsehen. Und so handelt es sich dabei um das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Konzert. Das stattfand am 11. Juni 1988 im Londoner Wembley Stadion. Als das rauskam, war ich 12 und für mich war das das Größte. Ich war bei Live Aid noch ein bisschen zu jung, da war ich 9 und hatte auch den Fernseher nicht an. Sozusagen dieses Nelson Mandela Birthday Tribute, das war für mich mein Live Aid. Ich hatte auch lange nicht gewusst, dass Live Aid noch größer ist als dieses Geburtstagskonzert für Nelson Mandela. Mir ist allerdings damals schon aufgefallen, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich es bei YouTube angeguckt habe, denn da sind die einzelnen Auftritte, wie schlecht das Wetter gewesen ist. Wetter darf eigentlich bei der Bewertung eines Konzerts oder eines Festivals nicht unbedingt eine Rolle spielen, aber ich glaube doch, dass es ein bisschen den Eindruck dieses Londoner Wetters ausgemacht hat, wie es auf die Laune drückt. Es sieht doch einigermaßen windig aus, dieser ganze Tag. Whitney Houstons Haare fliegen durch die Gegend. Also dieser 13. Juli-Sonnenschein, sage ich mal, den wir bei Live Aid hatten, der hat so ein bisschen diesen Frühsommer des 11. Juni übertüncht. Ne? London wurde so ein bisschen überrumpelt durch das eigene Juni-typische Wetter. So, aber jetzt einmal genug zum Wetter. Bevor ich auch an Arne übergebe, nochmal einen ganz kurzen Gruß an unseren Hörer Erik. Erik hat ja damals schon erwähnt bei unserer Lesung oder uns dafür gelobt, dass wir so selten von Wikipedia abgucken oder eigentlich nie. Jetzt muss ich dich zum zweiten Mal enttäuschen, Erik, weil ich muss mich tatsächlich so ein bisschen reinlesen in die Politik dieses Nelson Mandela Tributes, die Politik, die dahinter steckt, weil es so ein bisschen komplizierter doch gewesen ist, als ich gedacht habe. Und das hat man als Junge natürlich damals überhaupt nicht beachtet, als man das gesehen hat. Also, zu den wichtigen Facts, die man wissen sollte, gehört: Die Eurythmics, die sind dort aufgetreten mit einem relativ langen Set, mussten allerdings dreimal überredet werden, überhaupt dort mitzumachen. Und soweit ich weiß, gibt es auch keine Begründung dafür, warum die dort zunächst nicht teilnehmen wollten. Nachdem nun das erste Billing verkündet wurde, haben dann angeblich die Simple Minds damit gedroht auszusteigen, weil sie gesagt haben, dass ihnen das Line-Up nicht gefällt, unter anderem deshalb nicht, weil Whitney Houston dabei ist. Dies würde da irgendwie nicht hingehören, all solche Sachen dann.
Und warum glaubten sie, dass Whitney Houston nicht dorthin gehört?
Also die offizielle Begründung dafür, warum sie nicht teilnehmen soll, ist, sie hätte nicht enough Grit. Ich weiß nicht, was das soll, also wie die darauf kommen. Sie war 1988 mit Verlaub eine sehr populäre Sängerin. Und nun ausgerechnet als weiße Band für die Simple Minds, die sich auch immer die Gerechtigkeit, die Gleichberechtigung auf die Fahne schreiben, sich dafür einzusetzen, dass eine schwarze Sängerin dort nicht auftreten soll, naja, das war aber nicht alles. Denn bevor nun Wembley stattfand, hat man überlegt, Sting anzufragen. Sein Manager damals war bereits Miles Copeland, also der Bruder des Police-Drummers Stuart Copeland, der auch Stings Manager nach der Trennung geblieben ist, die zum damaligen Zeitpunkt offiziell erst 2 Jahre her war. Und Miles Copeland hat gesagt, nee, also mir gefällt das nicht, wenn Sting dort auftritt in Wembley, denn er hat vorher, einen Abend vorher, einen Auftritt in Berlin. Das war die Nothing Like the Sun Tour. Das wird alles zu knapp. So, der Veranstalter vom Mandela-Konzert hat dann aber gesagt, wir hätten ihn gerne trotzdem und hat dann mit Miles nicht mehr gesprochen, sondern direkt Sting in einem Hotel in der Schweiz abgegriffen und ihn gebeten, dort aufzutreten in Wembley, mit dem Argument, er könnte gleich am nächsten Nachmittag das Konzert dort beginnen. So, Miles Copeland war dann schon wieder sauer, weil er gesagt hat, Sting, das ist ein Superstar, das ist niemand, der ein Konzert eröffnet, der tritt, wenn überhaupt, am Ende auf. Nun wurde Sting dann damit überredet, dass man gesagt hat, pass mal auf, die meisten Zuschauer wirst du haben, gerade am Anfang, denn zu Beginn eines Konzerts treten die meisten Leute auf, vielleicht schalten die meisten Leute ein, vielleicht auch am Ende nochmal, aber die wirklich gute PR, das kann eigentlich nur dieser, wenn man es wirklich ganz am Anfang macht. So, hat dann auch funktioniert, Sting war dabei. Für Stevie Wonder hat man so einen 25-Minuten-Slot freigehalten. So, man war sich eigentlich nicht sicher, ob man das besetzen kann, denn man hatte ursprünglich sogar überlegt, und das ist völlig absurd, ein Duett zwischen Prince und Bodo in diesem Sideslot Slot, meine Güte, zu bringen. Das ist natürlich total absurd. Die beiden würden niemals zusammen auftreten, auch wenn sie sich mochten. Und man darf nicht vergessen, U2 haben im Jahr zuvor Prince mit The Joshua Tree den Grammy für das Album des Jahres weggeschnappt. Den hatte ja Prince große Hoffnungen gestellt, weil Sign of the Times natürlich auch das bessere Album ist. So, dass Prince und Bono zusammen nicht auftreten können, das hatte ich als Kind schon gewusst. Auf jeden Fall, Stevie Wonder war dann beleidigt, weil er dann ein Lückenfüller gewesen wäre wegen Prince Bono und ist dann von der Bühne abgehauen. Ich denke da mal kurz an unsere letzte Musikfolge zu Greatest Night in Pop, also We Are The World. Da hat Stevie Wonder ja auch schon irgendwie Trubel veranstaltet. Ich frage mich immer, wie das gehen soll, wenn ein blinder Mann so wütend wird, dass er das Stadion verlassen will in Eigenregie. Das kann nicht so richtig funktionieren. Angedroht hat er es aber doch.
Naja, man kann auch blind sein und beleidigt.
Ja, natürlich, weil dann so aktiv werden und dann gleich das Stadion verlassen zu wollen, ohne seine Leute einzuweihen, das ist natürlich auch nicht
ohne. Aber er sang dann ja, I just called to say I love you.
Das kam doch noch, genau. Nein, ich will nur die Geschichte nochmal erklären. Er war also auch deshalb sauer, weil er hatte ja so ein Preset aus seinem Sampler, mit dem er gearbeitet hat. Hier auch ein kleiner Verweis auf sein letztes Konzert in Berlin. Das war in der Zitadelle der Spandau vor, weiß ich nicht, vielleicht 6, 7 Jahren. Da hat er I Just Called to Say I Love You tatsächlich mit einem Fade-Out beendet, was ja bei Live-Songs eigentlich überhaupt nicht geht. Da musst du mit Instrumenten ja gleichzeitig stoppen. Du kannst ja nicht einfach die Lautstärke runterdrehen. Auf jeden Fall, Mandela, das E-Piano mit dem Preset war auf einmal weg und da wurde Stevie Wonder wütend. So, nächster Punkt. Stephen Van Zandt. Little Steven hat dann auch Probleme gemacht. Was er gesagt hat, ich meine, Arno, du kennst dich ja viel besser aus als ich mit ihm. Ich kenne diesen Song Sun City, den er aufführen wollte, auch nicht. Aber Sun City dreht sich um Südafrika und das Apartheid-Regime und der Bigotterie mancher Künstler, die sich zwar gegen Apartheid aussprechen, aber trotzdem in Sun City aufgetreten sind. Little Steven wollte dann diesen Song dort in Wembley unbedingt bringen und zu dem Song gehört auch, dass man die Namen von Künstlern nennt, die dort aufgetreten sind. Ich weiß unter anderem, dass Queen dort waren. Ob die jetzt irgendwie zu dem Song gehört haben, im Songtext Stephen Van Zandt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihm wurde das nicht erlaubt, zunächst. Und das eigentlich Schönste an der Sache ist, jetzt kommt's, wer kennt's ja von den Grammys, in Wembley hatte auch Tracy Chapman ihren ersten großen Auftritt. Bei den Grammys hatte sie ihr Comeback. Fast Car, das war für Tracy Chapman in Wembley ja sowas wie der große Durchbruch, wobei man nicht vergessen sollte, dass sie, wie ich gelesen habe, schon vor dem Mandela-Auftritt 250.000 Einheiten ihres Debütalbums abgesetzt hat. Also sie war kein Nobody mehr, durchaus ein Star, wurde aber durch Wembley dann erst millionenfach gehört und weltberühmt. Sie war also diejenige, das muss man sich mal vorstellen, die allein wegen des beleidigten Stevie Wonders, der von der Bühne abgehauen ist, und Tracy Chapman dann nochmal für ihn dann eingesprungen ist als Lückenfüller. Im Grunde genommen verdankt sie ihre Weltkarriere vielleicht nur Stevie Wonder, weil sie dadurch ein zweites Set machen konnte, dort dann Fast Car gebracht hat, was sie auch bei den Grammys aufgeführt hat. Und ich weiß nicht, ob sie bei dem zweiten Slot auch schon Talking About a Revolution gemacht hat.
Across the Lines.
Ah ja, okay. Man kann also auf jeden Fall sagen, sie hat ihre Karriere Stevie Wonder zu verdanken. Wenn er nicht beleidigt von der Bühne gegangen wäre, hätte sie einen zweiten Slot nicht bekommen, der noch berühmter wurde als der erste reguläre Slot. Das heißt also, dass diese beiden eigentlich viel miteinander zu besprechen hätten. Bevor wir jetzt aber die einzelnen Songs und die einzelnen Auftritte mal durchgehen, gebe ich jetzt nochmal grundsätzlich ab an Arne.
Naja, jetzt können wir die Sendung beinahe schon beenden. Alle Songs einzeln können wir nicht besprechen.
Ja, um Gottes Willen, einzelne Auftritte vielleicht. Ja,
wobei einige Künstler viele Songs gesungen haben, darunter Sting, darunter Eurythmics und eben doch Whitney Houston. Simple Minds, mehrfach aufgetreten in verschiedenen mit verschiedenen Gastsängern. Peter Gabriel mehrfach aufgetreten, übrigens auch mit Stephen Van Zandt bei Ain't Gonna Play Sun City. Yusu Nudur mehrfach und ein Konzert oder ein Festival, ein Tribute kann nicht enden, wenn nicht am Ende die Dire Straits mit Eric Clapton auftreten, und so war es.
Ja, wobei bei den Dire Straits, also ich finde sie ehrlich gesagt ein bisschen unsympathisch. Die hatten ja eine kleine Bandpause schon gemacht nach Brothers in Arms 85. Es gab Streit, sie kamen dann für On Every Street 91 und Calling Elvis nochmal zusammen. Aber als Mark Knopfler in Wembley nun auf die Bühne kam, hat er gesagt, oder er hat das Set mit den Worten begonnen: Wir sind extra hierfür wieder zurückgekehrt. Er meinte das, glaube ich, gut und wollte eigentlich nur zeigen, dass Mandela es wert gewesen ist, dafür eine Reunion zu feiern. Aber das Gefühl, das dann dabei entsteht, das ist natürlich ein anderes. Das Gefühl, das dabei entsteht, ist, jetzt kommen wir noch mehr extra zurück wegen euch, eigentlich geht es uns gar nicht gut zusammen als Band. Es zeigt ja, dass es in der Band Swiss gibt. Aber Arne, lass uns mal chronologisch die wichtigsten Acts nochmal durchsprechen und dann machen wir am Ende Dire Straits, wenn es für dich okay ist.
Ja.
Ich muss ja sagen, bei Sting, der das Set eröffnet hat, nach der Rede von Harry Belafonte, ich stolpere immer wieder über die Grammatik in der von ihm dort dargebotenen Single If You Love Somebody, Set Them Free. Ich stolpere immer wieder über diese Grammatik.
Set them, ja. Ja,
ja, also, ja. I don't get it. Erklär's mir bitte.
Ja, ich habe es auch nie verstanden. Ich weiß nicht, ob es Einlassung von Sting dazu gibt. Er hat sich offenbar nie darüber gewundert. Vielleicht war das so eine Art der Verballhornung der englischen Sprache, die ein bisschen in Slang geht, ne? Also in amerikanischer Weise. Dass hier absichtlich eine sozusagen umgangssprachliche Wendung, dass er eine umgangssprachliche Wendung genommen hat. Wenn man bedenkt, wie er zum Beispiel bei Wrapped Around Your Finger die englische Sprache strapaziert hat und den Bildungsschatz seiner Zuhörer, ist das ein verhältnismäßig simpler Song. Aber das war eben der Übergang von Synchronicity zu Dream of the Blue Turtles. Und das ist der erste Song von Dream of the Blue Turtles, seinem ersten Soloalbum von 85, immer noch sehr wirkungsvoll. Mittlerweile hatte er die Songs von Nothing Like the Sun, die beinahe noch besser waren, mit den schwarzen Jazzmusikern aufgenommen, jetzt sogar etwas erweitert. Er hat ein Lied von Hans Eisler, Secret Marriage, aufgenommen, Little Wing von Hendrix. Und auf der Platte ist... sagen wir, nicht seine großen Hits, aber unter anderem They Dance Alone über die Diktatur von Pinochet in Chile. Also er hatte einige Songs, die passen. If You Love Somebody, Set Them Free ist ebenso adäquat wie They Dance Alone. Und was hat er noch gespielt? Ich muss schauen.
Also er hat dann gespielt If You Love Somebody, Set Them Free. Danach kam They Dance Alone, was ja irgendwie auch recht mutig ist, weil es ist ja kein Stadionlied und eine sehr langsame Ballade.
Ja.
Dann kam der Crowdpleaser Every Breath You Take und abschließend Message in a Bottle. Mir hat Stings Auftritt fast so gut gefallen wie der von Live Aid, auch wenn es da kein Duett mit Phil gab, weil man merkt ja halt, wie er auf die Bühne kommt, so zwischen dem Wind, den Abend davor in Berlin, jetzt jumpt er einfach drauf, durfte da eine eigene Band mitbringen, seine Bedingungen haben, den eigenen Soundcheck. Und ich fand es generell gut, Arne, wie du gerade nochmal auf Wrapped Around Your Finger eingegangen bist und sein Bildungsschatz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden das Wort Mephistopheles so schwungvoll singen hören wie Sting in diesem Police-Song.
Ja.
Ja, genau, den gibt's auch noch. Machen wir mal weiter, weil wir überspringen auch einige Auftritte, weil es zu viele sind. Aber ich muss nochmal sagen, vielleicht gerade zu Live Aid, wo Bob Geldof jetzt nochmal in den Medien gewesen war und ihm so ein White-Savior-Komplex vorgeworfen wurde, weil es ja überwiegend weiße Künstler oder Politiker gewesen seien, die sich für eingesetzt haben gegen die Armut in Äthiopien. Ich fand beim Mandela-Konzert zumindest die Zusammenstellung der Künstlerinnen und Künstler doch wirklich sehr, sehr geschmackvoll und politisch gut bedacht. Also dafür, dass es wahrscheinlich auch von Weißen organisiert worden ist, war es ein sehr, sehr gleichberechtigtes Konzert, auch mit afrikanischen Künstlern aus Angola, die man in Wembley gar nicht so kannte. Ja. Und das bezieht sich auch auf die Leute, die Reden gehalten haben, als auch in der Aufstellung des tatsächlichen Lineups. So. Nach Sting kam dann George Michael und das Interessante bei George Michaels Auftritt ist, er singt nur Coverversionen. Er singt Village Ghettoland, von wem ich weiß nicht, von wem das Original ist. Dann kommt If You Were My Woman, das hat er auf Platte rausgebracht. Und dann nochmal Sexual Healing von Marvin Gaye. Man hat George Michael damals schon angemerkt in der Auswahl der Stücke, weil es allesamt Coverstücke sind und keine eigenen, dass er nicht mehr wirklich Lust hatte, seine eigenen Lieder zu bringen oder so nach dem Motto, it's all just one song, andere Künstler gleichberechtigt zu würdigen. Man darf nicht vergessen, er hatte damals Faith herausgebracht, den Dezember davor. Ein Album, das überall Nummer 1 gewesen ist. Ein ähnlich großes Album von 87, wie es 88 oder 87 war, Bad von Michael Jackson. Sign of the Times von Prince. Appetite for Destruction von Guns N' Roses oder U2 mit Joshua Tree, die ich übrigens erwartet hätte eigentlich beim Mandela-Konzert. Also dass gerade das Tourneejahr 88 war ein gigantisches Tourneejahr. Michael Jackson und Prince haben erstmals parallel durch Europa getourt, in dem Sommer dann also auch durch England, Wembley. George Michael würde erst eine Hallentournee im Winter 88 machen. So, George Michael hat sich also entschlossen, nichts von Faith zu singen, sondern nur Coverversion, was schon auf den späteren George Michael der Anfang der 90er verweist, als er also wirklich nur noch Covertourneen machen wollte.
Ja, aber das war eine gute Auswahl, die er getroffen hat. Natürlich kann man sagen, dass Sexual Healing von Marvin Gaye also bei dem Anlass möglicherweise nicht vollkommen angemessen. Andererseits wollte er natürlich ein Stück von Marvin Gaye singen, aber es hätte sicher ein anderes Stück auch sein können von Marvin Gaye. Wie er überhaupt, man kann doch einiges deuten von den Songs, die Whitney Houston gesungen hat, im Wesentlichen ja die Liebeslieder, aber das, ich greife etwas vor, war viel später im Programm, aber ich fand das einen würdigen Auftritt, habe es jetzt nochmal gesehen unter den Ausschnitten, die ich geschaut habe. Was wollen wir noch besprechen? Es waren Schauspieler da, Whoopi Goldberg, Richard Gere, Ansprachen, Graham.
Ja. Ich habe ja, ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Also keine Sorge, nicht zu allen 30 Künstlern, die werden wir nicht alle bringen. Du kannst ja auch was erzählen. Entschuldige bitte, dass ich jetzt so einen Monolog gehalten habe. Ich habe nur zu so ein paar was notiert und wenn ich welche überspringe, die du noch erwähnen willst, dann grätschst du einfach rein. Als nächstes habe ich die Eurythmics hier notiert mit einem verhältnismäßig langen Auftritt. Die Songs waren I Need a Man, There Must Be an Angel, Here Comes the Rain Again, You Have Placed a Chill in My Heart, also ein aktueller Song von der Beethoven-Platte. When Tomorrow Comes, Sweet Dreams und Brand New Day. 6 Songs. Das ist mehr, als manch anderer bei Live Aid gebracht hat. War ein guter Auftritt. Man hätte sich schon fragen können, warum Eurythmics eigentlich 85 bei Live Aid nicht dabei gewesen sind, wie auch so bei einigen Künstlern wie Tears for Fears, da kommen wir noch zu. Und ich fand es ein bisschen schade, dass bei There Must Be an Angel, das wäre eigentlich ideal gewesen für den Auftritt von Stevie Wonder, der hat ja auf der Studioversion des Songs schon die Mundharmonika gespielt. Und es gibt bei dieser Live-Fassung leider auch niemanden, der den Engelsgesang nachmacht. Das war wahrscheinlich zu hoch. Hat mir allerdings ein bisschen gefehlt.
Ja, diskutabel. Also ich finde, dachte damals auch, der Auftritt ist ein bisschen zu lang. Eine Band, die kein politisches Profil hatte und sehr wahrscheinlich haben sie, ja, also man verbannte überhaupt nicht mit irgendwelchen Anliegen. Und du hast ja schon geschildert, dass Dave Stewart offenbar kein großes Interesse daran hatte. Und Annie Lennox wahrscheinlich auch nicht.
Ja gut, machen wir weiter. Ich habe auf meiner Liste als nächstes den Auftritt von Al Green, Let's Stay Together, so gut, da muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Danach kam Joe Cocker, Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Ich habe nochmal dran gedacht, wie alt Leute eigentlich damals aussahen, in den 80er Jahren, und wie alt Joe Cocker da schon aussah, obwohl er erst 44 war. Unchained My Heart wäre ja, glaube ich, auch sein großes Comeback, ne, oder?
Comeback würde ich nicht sagen, er war schon seit einigen Jahren wieder erfolgreich. Nach dem Lied für Ein Offizier und Gentleman, also Up Where We Belong mit Jennifer Warnes. Das war eigentlich seine Rückkehr. Das war 83, glaube ich. War ein großer Hit. Und Cocker war nicht überall so erfolgreich. Also zu der Zeit war er in den USA weniger erfolgreich, viel weniger als in Deutschland. In Deutschland war er einer der erfolgreichsten überhaupt, hochgeschätzt, mehr auch als in England, seine Heimat. Er hat sehr wenig gesungen. Er hat nicht With a Little Help from My Friends gesungen, was nahegelegen hätte. Dann Ashford and Simpson, Natalie Cole mit Pink Cadillac Stück von Bruce Springsteen.
Ich habe mir dann als nächstes notiert Tracy Chapman. Also ihr erster Auftritt mit den Liedern Why, Behind the Wall und Talking About a Revolution. Ich weiß nicht, wie sie angefangen hat, also ob sie immer nur alleine mit Akustikgitarre gespielt hat.
Ja.
Sie ist ja nachher eine Bandmusikerin geworden, ne? Also mindestens im Trio aufgetreten. Das hat zu ihrem Ruf beigetragen, dass sie halt so die klassische Bardin ist, die sich alleine mit drei Akkorden der Welt stellt, oder?
Ja, aber das konnte sie auch gut. Also Talking About the Revolution ist aus diesem von diesem ersten Auftritt. Und das war galt schon damals, also galt sofort als der Song dieses Konzerts. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds Don't you know, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Übrigens eingeführt von Stephen Fry und Hugh Laurie, die damals außerhalb Englands noch nicht so berühmt waren.
Oh, kannte niemand, ist ja irre, stimmt. Wet, 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 ja, die waren damals ja auch schnell weg.
Ja, Wishing I Was Lucky. Und eingeführt von Daryl Hannah.
Ja, also ich habe mir als nächstes notiert, Fish, der Marillion-Sänger. But you broke my Wembley. Der ist damals anscheinend schon solo aufgetreten. Ich weiß noch, die haben eine Platte noch gemacht mit dem Song Il Comunicado. Das war 87 Clutching at Straws. Aber bei Mandela sind generell viele Bandmusiker solo aufgetreten. Später dann ja auch Kurt Smith von Tears for Fears. Fish singt jetzt hier Kaylee, also den größten Hit der Band. Übrigens ein Song, von dem ich finde, dass die Strophenmelodie einen ganz anderen Chorus erwarten lässt. Und als Also in der Chorus dann wiederum eine ganz andere Strophenmelodie. Ich finde, das wirkt ein bisschen zusammengetackert, wie bei den späteren U2-Songs. Ich hatte bei ihm auch bei Fish so ein bisschen das Gefühl, der sah so ein bisschen schrecklich aus. Der hatte so eine Art E-Kamin-artigen Anzug, so einen Flammenanzug auf schwarzem Hintergrund. Und als er dann Kaylee gesungen hat, im größten Hinterband, da habe ich zum ersten Mal gedacht, vielleicht wollten da auch einige nur auftreten, weil sie Live Aid vorher, 3 Jahre vorher verpasst haben.
Ja, möglicherweise. Also Fish war sicher für Live Aid nicht gefragt worden. Marillionette hätten da auch nicht ins Programm gepasst. Waren zwar damals sehr erfolgreich und Kaylee war natürlich der eine Song, den nahezu jeder kannte. Aber Prog-Rock kam bei Live Aid kaum vor, wenn nicht gar nicht. Und hier beim Mandela Tributkonzert schon gar nicht.
Ja, dann kommt Paul Young, Don't Dream It's Over. There is freedom without, there is freedom within. Try to catch the deluge in a paper cup. There are battles ahead, many battles are lost. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Vielleicht gehöre ich ja zu den wenigen, die finden, dass die Coverversion noch ein bisschen besser ist als das Original von Crowded House. Ich mag einfach Paul Youngs Stimme so gerne. Klar, Crowded House verdient da natürlich daran, es ist auch ihr größter Hit geworden, aber ich finde doch, dass Paul Young sich diesen Song von denen relativ schnell nach deren Veröffentlichung gekrallt hat. Ne? Also das Original war damals gar nicht so alt, oder?
Ja, es war sehr bald danach, er konnte das gut singen. Seine Coverversionen waren immer sehr gut. Also er hat tatsächlich kaum andere Songs gesungen. Aber diese R&B und Soul-Coverversion oder in diesem Fall so ein sehr melodisches, für ihn zugutekommendes Stück, das hat er immer prima gemacht. Einige Jahre später war er dann leider nicht mehr so erfolgreich wie in der Phase bis Ende der 80er Jahre. Kurt Smith, Everybody Wants to Rule the World, also nicht Tears for Fears, Kurt Smith.
Tears for Fears finde ich auch super. Die hatten ja ursprünglich vor, bei Live Aid aufzutreten, mussten aber dann absagen, weil sie noch so erschöpft gewesen sind von ihrer USA-Tournee. Die waren 85 riesig. Die hatten 2 Nummer 1 Hits in den USA, als immerhin als britisches Duo. Everybody Wants to Rule the World und dann noch Shout. Kurt Smith ist jetzt also solo aufgetreten und man sieht es an der Begeisterung im Publikum. Das war so der erste richtig große Crowdpleaser des Abends. Mich freut das auch besonders für Kurt Smith. Er ist ja so ein bisschen der Artgar Funkel von Tears for Fears. Macht eigentlich relativ wenig, außer halt eine schöne Stimme beizusteuern. Mich aber hat der Auftritt begeistert.
Ja, war durchaus überzeugend. Leider auch nur ein Stück gesungen, ebenso wie Bryan Adams, Somebody. Also Bryan Adams war so etwas der A dabei. Weißer Amerikaner bei diesem Konzert hat auch nur dieses Stück gesungen. Verfügt auch nicht über einen, sagen wir, Körper von Songs, die hier sich angeboten hätten. Bee Gees, You Win, sehr seltsam. You Win Again war damals.
Mit Phil am Schlagzeug.
Ja, war damals im Schwange. Und dann I've Got a Message to You, das ist natürlich programmatisch. Hayley McGraw und Philip Michael Thomas haben dann eine kleine Ansprache gehalten.
Das ist so, das ist der von Miami Vice, ne, oder?
Mhm. Also zwei Amerikaner auf der Bühne, Einführung für Jonas Gwangwa, der dann aufgetreten ist, danach Salif Keita und Yusu Nudur. Übrigens, Jackson Brown hat mit Yusu Nudur einen Song gesungen.
Und dann wird einem auch erstmal bewusst, wie so ein Konzert eigentlich strukturiert ist. Er sagt oder singt im Song Freedom for South Africa and Justice von Nelson Mandela. Da wurde mir klar, wie wenig politische Ansagen von Künstlern an sich gekommen sind. Es gibt natürlich immer Reden zwischen den Auftritten, zwischen den Songs, aber innerhalb des Songs verpackt kommt sowas so relativ wenig vor. Das war bei Live Aid ähnlich. Da passiert es auch selten, dass jemand improvisiert hätte während eines Stücks, sondern irgendwie für die Hungerhilfe in Äthiopien versucht hat, die Trommeln zu schlagen. Das ist mir halt bei Jackson Brown aufgefallen, dass er diese Agenda auch während seiner Lieder noch benutzt hat.
Ja, das war immer die Art von Jackson Brown. Also seit er überhaupt solche mehr oder minder politisch-poetischen Platten gemacht hat, also seit Lives in the Balance, das war jetzt 2 Jahre her, hat er immer solche Ansagen gemacht und war dann sehr aktiv, in späteren Jahren nicht mehr. Aber das war die Phase, da er sich sehr interessiert hat für politische Angelegenheiten, für politische Gefangene, Diktaturen in aller Welt, Kriege in Südamerika und dergleichen. Sly and Robbie und Aswad, dann UB40 und Chrissy Hind. I Got You Babe war überall zu hören zu der Zeit, glaube ich, etwa oder ein Jahr vorher.
Ja, es ist so schade, weil die ersten beiden Alben von UB40, die sind richtig, richtig gut. Also die von 80, 81. Später wurden sie dann ja zu so einer Schlagerband, ja, Reggae-Schlager. Schon. Red Red Wine.
Ja, die haben ja Red Red Wine und sie haben immer wieder diese Reggae-Platten gemacht, die wohl gedacht waren als Hommage an die Altvordern und an die Reggae-Roots. Labor of Love hieß es, glaube ich. Dann kam eine zweite Ausgabe, kam noch eine dritte Ausgabe. Und sie haben das sehr strapaziert. Ich habe in den späteren Jahren, ich glaube, zu der zweiten Platte dieser Art, vielleicht 1991 oder 92 mit ihnen gesprochen, aber das war einige Jahre nach Mandela.
Kingston Town war auch ein Hit.
Ja, dann Tracy Chapman, der zweite Auftritt, eben Fast Car, heute legendär. Coverversion allenthalben, kürzlich ist sie wieder aufgetreten. Und der Song ist jetzt noch viel populärer, als er damals schon war. Aber diese erste Platte von Tracy Chapman war sowieso überragend. Ich kann mich daran erinnern, ich kannte die Platte. Und Fast Car ist einer der besten Songs überhaupt. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Aber warum eigentlich ist sie so unbedeutend geworden? Warum war eigentlich ab der zweiten Platte schon gerade sofort Schluss mit ihr?
Ja, sie hat nur noch wenige Platten gemacht in der späteren Zeit, in großen Abständen und war nicht mehr präsent.
Ich habe Tracy Chapman halt auch immer damals verwechselt mit Tanita Tickerer, ja. Twisted My Sobriety. Ja. Auch so eine Balladensängerin, die ab der zweiten Platte weg war, ja. Ende der 80er, also wirklich dann niemanden mehr interessiert hat.
Naja, sie hat es noch versucht, aber auch mit Platten mit sehr großen Abständen gemacht und hat die Karriere nicht konsequent verfolgt. Ne? Hatte offenbar andere Interessen. Vor allem konnte sie Twisted Sobriety, was natürlich in gewisser Weise ein Novelty-Song war, niemals übertreffen. Und aber auch sonst konnte niemand Twisted My Sobriety übertreffen. So ein bisschen wie bei dem Sänger, der Wonderful Life gesungen hat.
Black.
Ja, Black, ja. Black hatte zwei Hits, noch Everything Coming Up Roses.
Drei hatte er. Sweetest Smile, ja. Das war noch vor Wonderful Life. Er hatte ja vor so ein paar Jahren so einen sehr tragischen Unfalltod mit dem Auto. Passt leider irgendwie zu diesen traurigen Liedern, dass jemand dann so einen traurigen Tod erleben muss. Ich finde es ganz, ganz schlimm.
Ja, Hugh Masekela, Miriam Makeba, Soweto Blues. Das war sozusagen das Heimspiel. Pata Pata, Miriam Makeba, Michael Palin, der Monty Python Akteur, Graham Chapman war übrigens auch da, also Monty Python, waren, weil es in England stattfand, da offenbar sehr engagiert. John Cleese war nicht da. Was hast du noch? Jerry Demers müssen wir erwähnen, denn der gehörte zu den Organisatoren, ist mit Simple Minds aufgetreten.
Simple Minds, ja. Johnny Marr auch, oder? Johnny Marr und die Simple Minds, das ist ja eine interessante Paarung. Aber man darf die Simple Minds und UB40 in ihrer Frühphase nicht unterschätzen. Da galten die tatsächlich noch als cool. Wer natürlich nicht fehlen durfte, ist Peter Gabriel, der zu den Simple Minds auf die Bühne kam und gemeinsam mit ihnen Biko gesungen hat. Man könnte ja fast denken, dass dieses Festival nur für diesen Song gemacht wurde.
Ja, aber jedes Festival ist für Biko und Peter Gabriel gemacht worden. Ist mit Simple Minds und Yusu Nudur aufgenommen. Yusu Nudur war sowieso der Mann der Stunde. Der hatte eine ganze Tournee mit Gabriel gemacht nach Seoul und stand oft mit ihm auf der Bühne. Und dann die vielleicht spektakulärste Ensemble, Stephen Van Zandt, Simple Minds, Peter Gabriel, Meatloaf, Jackson Browne, Yusu Nudur und Daryl Hannah, die damals liiert war mit Jackson Browne. Sun City, das Stück, das du schon erwähnt hattest, Artists Against Apartheid, hieß das Projekt von Stephen Van Zandt. Und das war einige Jahre vorher schon ziemlich für amerikanische Verhältnisse rabulistisch. Also vielen hat es nicht gefallen, dass da so explizit die Künstler, die in Sun City aufgetreten sind, genannt wurden und Stephen Van Zandt war auch sehr aggressiv und es haben sich tatsächlich nur die radikalsten amerikanischen Künstler da zusammengefunden. Oder nicht nur amerikanische Künstler, sondern überhaupt Artists Against Apartheid.
Gab es denn auch mal irgendwie Antworten der Künstler, die ihr anklagt? Also wie jetzt Queen zum Beispiel, dass sie darauf reagiert hätten auf die Vorwürfe? Oder warum sie jetzt in Sun City aufgetreten sind? Oder wurde das alles irgendwie ausgeschwiegen von den Betroffenen?
Naja, es hat sich keiner dazu geäußert. Elton John zählte auch zu den Künstlern. Und also bis heute habe ich keine, ich kann mich nicht daran erinnern, ob er Jahre später in der Autobiografie sich dazu geäußert hat oder ob dieser ganze Komplex vollkommen ausgeblendet wurde. Wahrscheinlich wurde es vollkommen ausgeblendet, denn er hätte ja auf etwas aufmerksam gemacht, was ihm heute keiner mehr vorwirft. Damals war es ein Vorwurf. Ich glaube, Heino hat sich irgendwann mal dazu geäußert.
Heino
aber
ist in
Heino
getreten, dann auf Deutsch?
Ja, und in Namibia. Und da gab es Anwürfe und darauf hat er stoisch reagiert, hat gesagt, naja, das sind ja auch Deutsche, so ein deutsches Kolonialerbe. Also mit Sun City hat es nichts zu tun. Ja.
Ja, später kam ja dann der große Aufruf mit Whitney Houston. Ich zähle mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Songs, also am meisten von allen Künstlern. Sie wurde ja im Vorab-Interview auch gefragt. Da hat sie gesagt, das ist jetzt ihr erster großer Auftritt. Sie hat ja Live Aid auch deshalb knapp verpasst, weil How Will I Know, glaube ich, ihre Debütsingle oder was ist Greatest Love of All, weiß ich nicht mehr genau. Das war ja so Ende 84 oder Anfang 85. Also sie hatte zu Live Aid noch nicht einen Riesenstatus, den sie dann in der zweiten Jahreshälfte 85 haben würde. Und sie wurde dann ja auch zum größten Superstar des Jahres 85. Thriller von Michael Jackson war ja quasi ausgelaufen. Sie singt dann hier Didn't We Almost Have It All, Love Will Save the Day, So Emotional, Where the Broken Hearts Go, How Will I Know, I Believe zusammen mit ihrer Mutter Sissy, I Wanna Dance With Somebody und Greatest Love of All, also ein richtig komprimiertes Greatest Hit Set. Mm. Mir ist halt nur in Erinnerung geblieben, wie ihre Haare durch den Wind durcheinander gebracht werden. Und ich frage mich immer, sag mal, ist das ein typisches 80er-Jahre-Syndrom? Weil in den 90ern wurde es langsam abgelegt. Warum muss man eigentlich immer von zwei Background-Sängern links und rechts flankiert werden? Und die müssen dann immer so Milli-Vanilli-artig die ganze Zeit grinsen. Warum müssen Tänzer eigentlich immer lachen, auch wenn das Lied gerade sehr ernst ist?
Ja, das gehörte dazu zur Choreografie ihrer Tournee. Sie war ja war ja noch nicht so lange da. Es gab zwei Platten, glaube ich. Ne? Das Debüt und eine weitere sehr, sehr erfolgreiche Platte. Aber die Hits waren schon da. So Emotional, Didn't We Almost Have It All und Greatest Love of All. I Wanna Dance With Somebody natürlich. Also, ich habe das jetzt noch einmal gesehen. Oder ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich es damals gesehen habe. Das war dann schon in den Abendstunden. Man musste natürlich viel Zeit haben, war wahrscheinlich ein Samstag, aber musste das stundenlang schauen. Aber ein spektakulärer Auftritt, sie war wunderschön, konnte herrlich singen, wurde vorher auch befragt. Da trug sie noch eine Sonnenbrille, leider. Aber sie hat sich gut dazu eingelassen, wurde auch gefragt, naja, so amerikanische Superstars, daran war Mangel bei Live Aid, aber jetzt sind sie und Stevie Wonder da. Und ganz überzeugender Auftritt und ich kann nicht begreifen, warum die Simple Minds ausgerechnet Whitney Houston nicht dabei haben wollten. Genau, also dass man Al Green möglicherweise glaubhafter findet, dass Stevie Wonder mag ja sein. Aber das ist ja nun wirklich albern, nur weil sie kommerziell erfolgreicher war als die Simple Minds, Peter Gabriel sogar als Sting.
Dann Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You und Dark and Lovey. We just called. We just called to say Also, Stevie Wonder ist dann also auf die Bühne zurückgekehrt, hat anscheinend sein Pre-Tape aus dem Synth-Klavier noch irgendwie restoren können. I Just Called to Say wandelt er dann ab in We Just Called to Say I Love You und We Really Care. Also wahrscheinlich direkt adressiert an Nelson Mandela. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schwacher Auftritt. Mir war auch nicht bewusst, dass Stevie Wonder, auch wenn ich mit ihm als Live-Musiker nicht so gut auskenne, dass er tatsächlich aufsteht und zur Bühne nach vorne gehen würde, um so ein Lied wie dieses zu singen. Ich hätte eigentlich immer gedacht, vielleicht habe ich auch nur den späteren Stevie Wonder im Sinn, dass er die meiste Zeit hinter seinem E-Klavier sitzt.
Ja, das war für ihn auch ungewöhnlich. Also I Just Called to Say I Love You kennt man immer nur mit dem elektrischen Klavier. Aber gut, das war ihm hier für ein Anliegen. Dann toll, Fat Boys, eingeführt von Meatloaf mit Chubby Checker.
Ja, was soll das denn mit Chubby Checker? Was wollen die denn da? Haben die da eine, die machen da einfach eine Comedy-Nummer, oder?
Naja, also das war vielleicht nicht eine ganz ernsthafte Angelegenheit, aber hier haben sie Free Mandela gesungen. Also es ist ihnen jedenfalls gelungen, sich in den fast ins Finale dieser Veranstaltung zu bringen. Vielleicht kannten sie den Veranstalter, den wir noch gar nicht genannt haben, Hollingsworth, glaube ich. Er und Jerry Demers von den Specials haben es eigentlich organisiert und dann zunächst die englischen Musiker dazugeholt.
Wie, einer von den Specials hat das arrangiert?
Ja, Jerry Demers.
Wahrscheinlich haben sie deshalb auch Madness nicht eingeladen.
Ja, das mag sein. Aber so auch eigentlich keine Angelegenheit für Madness, doch mehr für die Specials. Die ja auch nicht aufgetreten sind, aber Jerry Demers, die Specials gab es nicht zu der Zeit. Dann einige Stand-Up-Comedies, darunter eine Tina Turner-Parodie von Nanny Henry, etwas seltsam. Und dann endlich Dire Straits mit Eric Clapton im Hintergrund.
Walk of Life, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Brothers in Arms, Wonderful Tonight, also was von Clapton und dann noch Solid Rock. These mystical and mountain oh, now for me. When my home is a lowland and always will be. Ja, also ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dieses Wir sind extra für dieses Konzert zusammengekommenartige, das ist für mich so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil das ja doch die Konflikte der Band immer noch mehr aufzeigt. Dabei machen sie live ja eigentlich nichts falsch. Es ist immer noch eine sehr gute Liveband und ich weiß zwar nicht, wie oft Knopfler und Clapton vorher schon zusammen aufgetreten sind, aber die stehlen sich hier zumindest nicht gegenseitig die Show. Hätte man ja bei so Gitarrengöttern befürchten müssen, oder?
Nein, Clapton ist im Hintergrund geblieben. Das sah man schon am Anfang. Er bleibt auch bei Money for Nothing im Hintergrund. Das hätte sein Moment sein können, aber natürlich hat der Knopfler, der weiter vorn steht, das Gitarrenspiel, den Gesang sowieso, aber das Gitarrenspiel auch überlassen. Die spielen auch nicht unisono. Clapton greift da gar nicht ein, das spielt die Rhythmusgitarre. Aber Da war das Wetter so von Vorteil, denn Mark Knopfler steht im Sturm vorne an der Bühne, ne? Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also Brothers in Arms ist immer eindrucksvoll, aber an dem Abend in dem Stadion und bei dem Wind war es noch besser als sonst. Allerdings haben sie es natürlich falsch gemacht. Danach hätten sie nicht Wonderful Tonight spielen, sondern Brothers in Arms muss immer das letzte Stück sein, bei jedem Festival und bei jedem Konzert und bei allen Auftritten, die es auf der Welt gibt. Nur Paul McCartney mit Hey Jude darf folgen, aber der war nicht anwesend.
Brothers in Arms, Arne, du hast ja mal einen sehr aufsehenerregenden Text für unsere Website geschrieben zum 30. Jubiläum der Platte. Das war 2015. Ich habe mich mit Dire Straits zwar nie so sehr beschäftigt wie du, aber Brothers in Arms, ne, das ist ja so ein Wortspiel, das beides bedeuten kann. Ne? Also sowohl Waffenbrüder als auch Menschen, die sich Brüder nennen und in den Arm liegen.
Es bedeutet beides, also so absichtlich so gesetzt. Das Lied handelt vom Krieg, also sind Waffenbrüder, aber zugleich sind es die Brüder in den Armen. Da aus dieser Spannung besteht der Text, der eigentlich davon handelt, was für Idioten die Menschen sind, dass sie Krieg führen. Also ein Lied des Abschieds.
Aber ich verstehe das nicht so ganz. Wenn ich jetzt als Engländer heute sagen würde, we are brothers in arms, was ist denn dann damit gemeint? Dass es Brüder sind, die sich in den Arm liegen, oder dass es Waffenbrüder sind?
Ja, also die Waffenbrüder sind ja auch Brüder, denen man möglicherweise in den Armen liegt. Ne? Also es ist ja einfach eine Besonderheit der englischen Sprache. Und es ist merkwürdig, dass es eigentlich nur dieses Beispiel für Mark Knopflers gibt. Ich wüsste keinen anderen Song, etwa bei Bob Dylan oder so, da es dieses Wortspiel gibt.
Ne? Ah, okay. Mhm. Ja, und dann als Finale gibt es noch Amazing Grace von Jesse Norman und dann ist ja auch schon alles vorbei. Ich finde, ein sehr eng gestecktes Billing für dieses nur an einem Ort stattfindende Festival. Aber was ich mir noch gefragt habe, ist, der Nachhall, sozusagen die Legacy dieses Festivals, das ist doch heute nicht allzu groß. Soweit ich weiß, wurde das kommerziell nie veröffentlicht. Blu-ray, DVD, soweit ich weiß, im Gegensatz zu Live Aid. Und kann man sich das heute überhaupt noch vorstellen, dass man zuliebe einer inhaftierten Person, eines politischen Gefangenen, ein derart großes Festival macht? Ich habe die ganze Zeit gedacht, für Assange würde man das nicht machen, zu kontrovers. Chelsea Manning hätte man das auch nicht gemacht. Ich weiß, man kann die alle nicht miteinander vergleichen, auch wenn es alles am politische Gefangene sind. Und ich frage mich die ganze Zeit, kann man das heute noch machen? Wenn ja, für wen und wie? Ich meine, Mandela war ja auch keine unkontroverse Figur. Wie siehst du das? Kannst du es heute noch geben und wenn ja, für wen?
Naja, Mandela saß seit 1964 im Gefängnis, also es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, 1980 ist Stephen Biko in der Haft gestorben. Peter Gabriel hat das Lied geschrieben. Ich weiß nicht, ob Mandela je umstritten war. Also später gab es einige Einlassungen.
Er war ja nicht immer friedfertig gewesen. Eine große Wandlung ist, soweit ich das weiß, will auch nichts Falsches sagen, glaube ich, erst im Gefängnis mit ihm passiert.
Naja, aber das war schon eine sehr, sehr lange Zeit, deshalb ja zum 70. Geburtstag. Und es war unfassbar, dass er in all der Zeit im Kerker war, in der Haft. Und er hat sich ja von dort aus immer wieder bemerkbar gemacht, er war ungebrochen. Man hat jetzt bei Nawalny nichts dergleichen gemacht. Es wäre Zeit gewesen, 3 Jahre, also nicht ein so langer Zeitraum, aber man hätte möglicherweise mehr auf Nawalny aufmerksam machen können. Weshalb es aber keine Veröffentlichung des Mandela-Konzerts gibt, die Rechte hätte niemand klären können. Es gab eine schlecht...
Ja, aber bei Live Aid ging es doch auch.
Ja, aber erst viel später, glaube ich, zusammengeschnitten. Es gab eine Videokassette vom Mandela-Konzert. Ja, und die galt als ganz schlecht gemacht.
Ach so, okay.
Also waren längst nicht alle Auftritte, war ziemlich schundig und man war unzufrieden damit, weil auch so viel ausgelassen wurde. Es war ja eine Veranstaltungsdauer von wahrscheinlich 6, 7, 8 Stunden, oder? 8 Stunden wahrscheinlich.
Ja, davon würde ich ausgehen. Das Ding kam, glaube ich, um 14 Uhr, 15 Uhr erst.
Und dann bis in den späten Abend hinein. Also das wäre schlecht gewesen, DVDs gab es ja noch nicht, soweit ich weiß, 1988, 89.
Ich weiß noch, ich hatte damals die Hör zu, das ist ja unser beider Lieblingsfernsehzeitschrift, und da stand dann drin, ich weiß es wirklich noch ganz genau, ich habe es nicht mehr gemerkt, der TV-Text zur Ankündigung von Mandela, der war in 3 Absätze untergliedert. Oben stand, wer alles fest zugesagt hat. Darunter, 2. Zeile, stand, erwartet werden, Doppelpunkt. Da stand dann Bruce Springsteen und Madonna. Und darunter stand dann nochmal, vielleicht dabei, Doppelpunkt, Michael Jackson und Prince. Und ich weiß noch, nur weil da stand, vielleicht dabei, Michael Jackson und Prince, damals war ich ja noch Michael Jackson Fan und längst Prince Fan, das wäre für mich das Allergrößte gewesen, wenn die beiden tatsächlich da aufgetreten wären. Wobei ich mir damals schon gedacht habe, also das hat sie dir hör zu doch bestimmt ausgedacht. Woher wollen die das denn wissen? Ich meine, heute ist ja alles im Internet. Da weiß man alles, man weiß, wer irgendwie in Gesprächen ist. Aber wo hätte denn die Pressestelle der Hör zu wissen sollen oder sonst jemand? Ja, also das kann schon sein, dass Michael Jackson noch kommt. Der ist ja noch nicht mal bei Live Aid aufgetreten.
Kann man ja behaupten. Also natürlich wurden die Gerüchte vom Veranstalter auch gestreut, so wie sie wahrscheinlich als Ding noch längst nicht feststand, schon bekannt gegeben haben, dass Ding kommt. Sobald es Anzeichen gab, dass Whitney Houston auftritt, haben sie es unter anderem auch an die Hör zu gegeben, ne, und über die Pressedienste. Aber hast du denn die Hör zu aufgehoben von 1988 oder ist deine Erinnerung so lebendig an diese Ankündigung?
Leider nicht. Mhm. Wir hatten ja letztens in irgendeinem Podcast über Midnight Express gesprochen. Und da hat die Hör zu ja auch schon diesen Fehler gemacht, dass die den Midnight Express als Befreiungsorganisation angekündigt hatten. In der Hör zu. Also, sorry to say, die haben auch echt viel Quatsch geschrieben. Aber gut, ja, als Kind denkt man ja sowieso, alles Tolle, was man liest, wird irgendwann nochmal gesteigert. Am nächsten Tag gibt es die bessere Wiederholung. Kindheit steigert sich, Erlebnisse werden immer besser. Es gab praktisch überhaupt keinen Grund, irgendwie historisch zu denken und zu sagen, ich muss dieses Event jetzt festhalten, weil sowas Tolles wird es nie mehr geben, auch wird auch nie mehr in der Hör zu angekündigt werden. Man lebt ja als Kind von Highlight zu Highlight und 1988 dachte ich, 89 muss es ja wahrscheinlich noch besseres Festival geben.
Ja, aber die Einzigartigkeit von Live Aid wusste man. Und ich glaube, auch bei Mandela hat man es so empfunden. Ich war 17 Jahre alt, also die Einzigartigkeit habe ich schon empfunden. Ich glaubte schon, es würde noch mehr Veranstaltungen dieser Art geben. Gab es dann ja sehr selten, sowas wie Woodstock 2 oder dergleichen. Das hat man ja gar nicht mehr richtig wahrgenommen.
Sorry, ganz kurz, weil das ist ja das Problem. Also bei Live Aid als auch bei Mandela. Ich bin mir nicht sicher, ob alle im Publikum, die da waren, wirklich wussten, was genau Mandela eigentlich bewirkt hat während seiner aktiven Zeit vor dem Gefängnis. Was das Gute an ihm war und warum er ein Friedenskämpfer ist. Ich denke, die Leute wollen bei Live Aid wie bei Mandela, wollen natürlich alle vor allen Dingen die Bands sehen, auf die sie sich gefreut haben. Und ich weiß nicht, wie viel politisches Brimborium drumherum damals stattfand, ob es da in Wembley Infostände gegeben hat, Broschüren, wo die das Leben Nelson Mandelas vorgestellt haben, aufgeklärt haben, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt, wie sehr man damals es geschafft hat, die Leute up to speed zu bringen, damit die überhaupt wussten, wer Mandela gewesen ist. Und nur 4 Jahre nach dem Mandela-Konzert gab es ja das Concert for AIDS Awareness für Freddie Mercury, auch in Wembley, das war April 92. Und da war die Stimmung ja wirklich am bärsten. Wir werden über das Freddie Mercury-Konzert bestimmt auch noch sprechen im Podcast. Da wusste man, da sind die Leute wirklich hingegangen, weil die Freddie Mercury kannten. Die kannten den Backkatalog von Queen. Die wussten, dass Queen dort auftreten würden, minus das verstorbene Freddie Mercury. Und die wussten auch, dass die größten Stars der frühen 90er da sein würden. Also Metallica, Guns N' Roses, Seal war da, U2 wurden zugeschaltet und so weiter. Da war ein richtiges Brodel im Kessel. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Stimmung unabhängig vom Wetter, man darf das Wetter wirklich nicht unterschätzen, dass die Stimmung bei Mandela einfach anders gewesen ist.
Ich glaube nicht, dass es dass das Wetter ausschlaggebend war. Man hört doch zum Beispiel bei Fast Car von Tracy Chapman, wo sie die leisen Akkorde spielt und so bewegend singt, dass die Leute schon mitsingen. Also die wussten, welches Stück das ist. Und auch bei den ersten Worten von Brothers in Arms hört man, dass da ein Raunen und Applaus durch die Menge geht. Also das war schon die Strahlkraft der auftretenden Künstler und man war sich einig darin und man wusste, Mandela ist gut. Ne? Und diese Einsicht genügte schon. Dieser Mann muss befreit werden und dieses Apartheidsregime gehört abgesetzt. Es passierte ja übrigens nicht lange danach. 2 Jahre später wurde Mandela befreit und die Apartheid endete auch innerhalb weniger Jahre.
Ja, dann haben wir die Sendung damit beschlossen. Es gab ja zu Mandela sogar auch noch ein 90s Birthday Tribute, 20 Jahre später. Das war mir jetzt nicht so bekannt, habe ich auch nur in Randnotizen von gelesen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht besprechen. Denn er wurde ja, wie du gesagt hast, Arne, schließlich befreit. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, danke. Bis demnächst.
Bis bald.